Heute zu Gast Robert Dahl, der Mann hinter Karls Erdbeerhof und all den Projekten rund um die Erdbeere.
Und dann haben wir natürlich auch diese Versuchung, der sind wir dann auch erlegen und hatten dann so nach und nach so lauter Produkte, erdbeerige Produkte aus unserem Bauernmarktsortiment, also aus den Erlebnisstoffen wie zum Beispiel Erdbeertee und ein Erdbeertäschchen und ich weiß nicht was alles. Am Ende waren es, glaube ich, mal in der Spitze 23 Produkte, die alle so dieses Ziel hatten, also da mehr zu machen. Und dann haben wir aber irgendwann festgestellt, dass wir eigentlich immer mehr so unsere Identität und die Klarheit für den Kunden verloren haben und dann weniger Erdbeeren verkauft haben. Und dann haben wir so von einem Jahr zum anderen, das ist aber jetzt schon, ich glaube, so 5 Jahre her, haben gesagt, jetzt ist Schluss. Wir verkaufen nur Erdbeeren. Und das haben wir dann durchgezogen. Und das hat wirklich, das war wie ein Urknall. Also das war, wir haben dann viel mehr Umsatz gemacht als vorher.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir also dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis. Wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen. Und das ist im direkten Marktvergleich 3-mal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Jetzt gleich kommt ein Podcast, der mich selber mal wieder so richtig voll durchinspiriert hat. Ich habe den heutigen Gast selber in einem Podcast gehört, verschiedentlich. Einmal bei Hotel Matze, einmal bei Kassenzone. Und dann habe ich gedacht, okay, ich lasse mal ein bisschen Zeit vergehen. Und dann nehme ich mal selber Kontakt auf zu dem Robert Dahl, weil die Geschichte ist einfach unfassbar und faszinierend. Und so ist es jetzt gekommen, dass ich jetzt ihn selber zu Gast haben durfte hier im Podcast. Und er hat erzählt, wie er sozusagen aus einem Erdbeerbauernhof ein Imperium gebaut hat, rund um die Erdbeere mit 150 Millionen Euro Umsatz, mit irgendwie in den Spitzen 5.000 Mitarbeitern, zahlreichen Erlebnishöfen, also so eine Art Ferienparks, so eine Art Disneyland rund um die Erdbeere in den norddeutschen Ferienregionen, wie er einen Vertrieb macht an diese ganzen Erdbeerbuden, die er auch kontrolliert oder die er besitzt, in verschiedenen deutschen Großstädten, wo halt Erdbeeren verkauft werden. In so diesen Erdbeerhäuschen. Er macht ein Hotelprojekt. Die Firma gehört ihm ganz alleine. Eine Wahnsinnsgeschichte. Hat ganz viel mit Liebe für Marketing oder Liebe für Inszenierung zu tun. Deswegen auch natürlich irgendwo nah dran an dem, was wir so machen. Ich glaube, ihr hört es schon raus. Es ist Marketing at its best. Ohne, dass man es überhaupt als Marketing empfindet oder erkennt. Aber trotzdem funktioniert es halt sehr, sehr gut. Viele Sachen richtig gemacht. Ganz große Leidenschaft. Und da sprechen wir gleich intensiv drüber mit dem Robert Dahl. Bevor es aber reingeht in den Podcast, kommt nochmal wieder ein Element aus unserer beliebten Reihe. Menschen, die wir eigentlich im Mai beim OMR-Festival getroffen hätten. Was machen sie eigentlich? Wie geht's ihnen? Und dazu zählt auch Marius Rausch, den ich selber schon seit vielen Jahren aus der AdTech- und Digital-Marketing-Branche kenne. Schon viele Stationen durchlaufen. Aktuell habe ich ihn zuletzt verortet als Geschäftsführer von AppNexus. Mittlerweile heißt die Firma aber gar nicht mehr AppNexus, sondern heißt jetzt Xander, mit X-A-N-D-R geschrieben. Marius ist natürlich im Homeoffice und ich wollte mal hören, wie es ihm so geht. In dem Sinne direkt rein. Moin Marius.
Moin Philipp, grüß dich.
Ist schon richtig, ne? AppNexus ist ja der größere Name eigentlich, aber ihr heißt jetzt nicht mehr so.
Nee, wir sind vor knapp 2 Jahren gekauft worden von AT&T tatsächlich, dem großen amerikanischen Telekommunikationsgigant, und sind in dem Rahmen dann auch umfirmiert und wir sind jetzt Xander. quasi die AdTech- und Media-Seite von AT&T und von WarnerMedia.
Und beschreib mal so ein bisschen eure Rolle, weil AppNexus kannte man ja, der Brian O'Kelly, der Gründer, also einer der auch Erfinder am Ende von Real-Time-Advertising, von Programmatic, der war ja auch, glaube ich, vor 2 Jahren bei uns beim OMR-Festival auf der Bühne. Aber es war ja wirklich eine klassische Firma, so ein reines Tech-Unternehmen mit Blick auf Real-Time-Advertising, ne?
Absolut, ja. Also unsere Rolle ist an der Stelle im Prinzip, kann man sagen, sind zwei Sachen. Das eine ist nach wie vor Ad-Tech, ja, also wirklich Tech und auch gerne ein bisschen nerdy an der Stelle. Und wir bauen Produkte, die man dann unter DSP, SSP, Ad-Serving so kennt. Das sind so die Buzzwords, mit denen wir uns beschäftigen und eben drumherum ein Marktplatz für digitales Advertising. Und auf der anderen Seite spielen wir eben im Rahmen von WarnerMedia eine Rolle als eben der Inhouse, wenn du so möchtest, Technologie-Player an der Stelle, der auch Inhouse eben die Themen entwickelt. Und das ist super, super spannend. Im Media-Bereich passiert ja wahnsinnig viel. Hast du vielleicht auch gesehen, gestern war der große Launch von HBO Max, unserem neuen Streaming-Dienst, der da direkt in Wettbewerb geht mit Netflix und Amazon Prime. Der auch, das wird im nächsten Jahr sein, zum Teil werbefinanziert sein wird. Und die Technologie dafür und den Marktplatz dafür, den bauen wir dann auch.
Wann kommt das nach Deutschland?
Sind wir und bin ich genauso gespannt wie du vielleicht. Müssen wir sehen.
Also wenn man jetzt aktuell was bei euch als Produkt einkaufen wollen würde, was wäre das? So sag mal ganz, ganz anfassbar, was könnte man da jetzt in Deutschland bei euch einkaufen?
Na, wenn du eine Agentur bist oder ein Werbetreibender bist, dann sprechen wir in der Regel über das Thema DSP, Demand-Side-Plattform, und im Zweifel vielleicht auch darüber, was in unserem Marktplatz an Media dann da ist, ob das jetzt Display-Native, CTV und so weiter und so fort ist. Wenn du ein Medienunternehmen bist, wenn du ein Publisher bist, dann nutzt du vielleicht unseren Ad-Server oder du nutzt unsere SSP, unsere Sell-Side-Plattform, um dann eben Media programmatisch über unseren Marktplatz zu vermarkten.
Okay, also wir bleiben dran. Wir hätten es natürlich gesehen. Ich hoffe aufs nächste Jahr. Ich habe gehört, bei euch ist noch bis Ende des Jahres wahrscheinlich Homeoffice, ne? So wie bei US-Firmen, wo generell alle bis Dezember Homeoffice. Wahnsinn. Dann im nächsten Jahr dann vielleicht wieder live.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. War echt traurig, dass das Event vor allem ausgefallen ist in diesem Jahr, aber vor allem jetzt so nach 2-3 Monaten zu Hause, da zieht es einen doch echt wieder mal nach draußen. Also
Alles klar, wir arbeiten dran und erstmal schöne Grüße nach Bad Nauheim. Ciao, ciao.
Ja, vielen Dank, ciao.
Heute eine Erfolgsgeschichte, die ich persönlich erlebt habe und wo ich dachte, als ich da vor Ort irgendwie in einem der Erlebnisdörfer stand, mehr Marketinggeschick ist eigentlich schlichtweg nicht vorstellbar. Und deswegen freue ich mich, dass derjenige, der das Ganze sozusagen Mastermind, der sich das mit ausgedacht hat, nicht gegründet hat, aber mit aufgebaut hat und ausgebaut hat. Im Podcast ist die Rede ist von Karls Erdbeerhof. Die Betreiberfamilie heißt Dahl und das Oberhaupt, sag ich mal, das Aktuelle, heißt Robert Dahl. Moin, Robert.
Moin, danke für die Einladung.
Habe ich das einigermaßen korrekt beschrieben? Also,
ich habe ganz gespannt gelauscht. Ich fand das eine gute Zusammenfassung.
Okay, also für alle, die es jetzt nicht persönlich bislang erlebt haben, müssen wir mal ein bisschen beschreiben. Eigentlich wart ihr mal Erdbeerbauern, kann man sagen, ne?
Ja, im Moment bin ich das auch gerade wieder aktuell ziemlich stark, weil ja im Moment die Erdbeerernte stattfindet. Also wir sind auch immer noch Erdbeerbauern. Aber es hat sich halt um die Erdbeere dann noch eine Menge drumherum gerankt und hauptsächlich eben unsere Erlebnisdörfer.
Also bei Erlebnisdörfern sprechen wir von, man muss das mal so nennen, das sind schon auch irgendwie so fast Freizeitparks, ne? So Erlebnisparks.
Ja, das sind so kleine ländliche Freizeitparks und 2 Standorte von unseren 7 insgesamt sind auch ein bisschen größer inzwischen. Die fühlen sich auch schon an wie so ein Freizeitpark. Und da ist aber die Erdbeere ist immer noch so im Mittelpunkt des Geschehens und der Thematisierung.
Und dann gibt es so Hotelprojekte, wo ihr rund um diese Freizeitparks Hotels gerade baut mit einem Gesamt, habe ich das bei Wikipedia, habe ich glaube ich gelesen, Investitionsvolumen von 100 Millionen Euro. Also jetzt auch nicht Kleingeld, ne?
Ja, das ist an unserem Berliner Standort, also das ist westlich von Berlin, 6 Kilometer sozusagen von der Stadtgrenze entfernt an der B5 in Elztal, so heißt dieses Örtchen. Und da gibt es seit 5 Jahren jetzt das Erlebnisdorf und das ist ziemlich eingeschlagen, da wie eine Bombe der Standort und dann haben wir die Gelegenheit gehabt, da in der unmittelbaren Nachbarschaft eben so eine große alte russische Kaserne zu kaufen und haben dann mit der Gemeinde und dem Land Brandenburg zusammen da dieses Projekt entwickelt, Feriendorf, Freizeitpark und auf insgesamt so 80 Hektar.
Okay. Ziemlich groß. Und das andere Hotel, wo ist das?
Das ist hier in, also ich sitze jetzt hier gerade, wenn wir hier miteinander sprechen, in Rübershagen bei Rostock. Und das ist, hier gibt es seit 2018 das Hotel Alles Paletti. Das ist ein Upcycling-Hotel. Das haben wir hier eröffnet als Familienhotel, aus fast ausschließlich eingerichtet mit Gegenständen, die vorher ein anderes Leben hatten. Das hat viel Spaß, man trotzdem aber mit einem hohen Komfort. Also jetzt muss man sich jetzt nicht vorstellen, als ob man auf so einem Sperrmüllhaufen schläft oder so, sondern es ist schon auch sehr komfortabel, aber eben auch aus viel Upcycling-Materialien, angefangen vom Teppich, der aus Müll hergestellt ist von einer dänischen Firma, der aus der Ostsee gefischt wurde, und natürlich die obligatorischen Paletten, aus denen die Betten hergestellt sind und so weiter.
Aber um das den Hörern nochmal klar zu machen, also die meisten, die in Norddeutschland Urlaub machen und Kinder haben, die werden das kennen, weil man dann kommt man an euch fast nicht mehr vorbei, wenn man an die Küste fährt, irgendwo ist dann halt ein Erlebnisdorf und dann sagen halt alle schon, da musst du mal hin, das ist unglaublich und so. Und da geht's alles, am Ende geht es um die Erdbeere, man kann dann da Erdbeeren kaufen, essen, Marmeladen, gucken, wie was gemacht wird. Da müssen wir dann mal ein bisschen drüber sprechen, was ihr da alles macht. Aber die Geschichte ist wirklich, dass dein Großvater, glaube ich, tatsächlich diese Erdbeerhäuschen, die man so kennt, in Städten betrieben hat, also weil er seine Erdbeeren nicht mehr an die Firma Schwartau für die Marmelade liefern durfte, die haben irgendwie günstiger eingekauft, und dann hat er, Mensch, dann bin ich ja jetzt irgendwie in einer blöden Situation, also verkaufe ich dann meine Erdbeeren direkt selber, so D2C-Modell würde man heute sagen. Ja. Direct to Consumer. Und dann hast du aber irgendwann sozusagen zig Jahrzehnte später gemerkt, aus diesem Erdbeerhäuschen und Erdbeerbauern-Business kann man noch viel mehr machen.
Ja, also ich vielleicht ganz kurz, um das nochmal so richtig zu stellen. Also das ist so, das war also diese nach 40 Jahren Belieferung von Schwartau, als diese Zeit endete, da war dann, das war meine Schwester eigentlich, die dann zufällig in England auf so einem Schüleraustausch war, oder ja doch, Schüleraustausch, und die war mit ihrer Gastfamilie in Wimbledon zu einem Tennismatch, und da wurden Erdbeeren mit Schlagsahne verkauft, auch so einer Erdbeere, und die hatte mein Vater dann gesehen, als meine Schwester wiederkam, auf einem Foto, noch nicht auf dem Smartphone, ganz normales Foto, das war ja wie gesagt 1989, ohne Smartphones, und die und da war also er derjenige, der eigentlich sofort gesagt hat, das ist ja genial, die Idee. Es gab in Deutschland zu dem Zeitpunkt noch keine Erdbeerverkaufsstellen, die aussahen wie Erdbeeren, und dann ging das so los, dass wir plötzlich eben als Betrieb, als Firma, als Familie vor allem, auch Kontakt hatten zu Privatkäufern. Also sonst hatten wir immer diesen einen großen Kunden und hatten gar keinen Kontakt zu vielen Kunden, aber dann durch diese Erdbeerhäuschen mit einmal schon. Und als ich mich dann hier nach meiner Ausbildung und so weiter hier selbstständig gemacht habe in der Nähe von Rostock, das ist da, wo mein Opa Karl eigentlich ursprünglich herkam, oder die Familie auch von meinem Vater natürlich auch und so, da war dann das schon sehr naheliegend, eben auch dann so einen kleinen Hofladen, so war es damals, eben aufzumachen. Und dann stand aber auch schon ein kleiner Spielplatz vor der Tür und eine Kaffeemaschine, wo man dann auch noch ein Stück Erdbeerkuchen essen konnte, die gab es auch schon. Also da war schon so die Grundzüge von dem, was wir heute, was aus diesem Freizeitpark denn geworden ist, die waren schon ganz, ganz leicht zu erkennen.
Aber das heißt, du hast sozusagen aus der Situation, ihr habt eine Kaffeemaschine und irgendwie einen Spielplatz vor der Tür, hast du jetzt eine Firma gemacht, ihr macht dieses Jahr über 50 Millionen Umsatz, ne?
Ja, so eher so 150.
Oh, Entschuldigung, 150. Okay.
Ja.
150 Millionen.
Allerdings dieses Jahr, dann müsste allerdings jetzt noch richtig viel gut laufen, weil wir haben jetzt gerade 3 Monate fast ohne Umsatz gelebt. Und das war auch nicht die schönste Zeit, die wir bis jetzt so mitgemacht haben. Insofern wird dann gleich ein kleiner Knick, wird da dieses Jahr reinkommen. Aber das wäre unser Plan gewesen, wenn Corona nicht gewesen wäre.
Und dann irgendwie 1000 Mitarbeiter ist zumindest im Kern, und dann saisonal bis zu 5000.
Genau, das ist durch unsere bedingt natürlich insbesondere durch die Erlebnisdörfer. Die sind im Sommer also wesentlich stärker natürlich frequentiert als im Winter. Und dann haben wir auch durch die Erdbeer-Direktvermarktung, inzwischen gibt es von diesen Erdbeerhäuschen so 460 Stück, also Standorte in 6 Bundesländern. Und natürlich auch die Erntehelfer und Fahrer. Und das ist dann eine Riesenmaschinerie so für diese Zeit, in der wir jetzt hier gerade sind. Also heute ist der 10. oder so, glaube ich, ne, der Juni. Und das ist dann immer eine extreme Zeit, ja.
Aber also ich meine, es ist natürlich schon eine Monstergeschichte, wenn man das so hört. 5000 Leute, und du hast ja gerade erzählt, angefangen mehr oder weniger mit einem mit so Bütchen, und das Erdbeer-Buden-Business, so nenne ich das jetzt mal ein bisschen salopp, das ist ja jetzt ja auch dann richtig groß geworden. Das ist
vielleicht auch so nach wie vor unser, also ein ganz wichtiger Teil von Karls,
weil das natürlich erstmal ganz viel Identität stiftet für uns, also dass man uns auch mit der Erdbeere quasi zusammenbringt sofort. Und es ist auch für uns ein ganz wichtiger Marketingkanal, weil wir ja da täglich so sagen wir 60 bis 100.000 Kunden bedienen, also ganz klassisch offline, die sich eine Schale Erdbeeren kaufen. Und dann ist es natürlich relativ leicht, dann zu sagen, dann kriegen die auch nochmal einen kleinen Hinweis auf so ein Erlebnisdorf.
Und in welchen größeren Städten stehen diese Erdbeerhäuschen? Also in Hamburg
zum Beispiel? Also die meisten, der Schwerpunkt ist in Berlin. Und dann so die südlichste Station ist Leipzig. Dann natürlich so in dem Gebiet dazwischen, also Brandenburg, Sachsen. Dann sind wir in Schleswig-Holstein, also der nördlichste Stand, der ist in Flensburg. Der östlichste ist in Heringsdorf, das ist an der polnischen Grenze. Und so in diesem, wie so ein Dreieck muss man sich das eigentlich auf der Landkarte so ein bisschen vorstellen.
Und ihr wollt aber noch weiter? Also kann man sich das im Ruhrgebiet vorstellen demnächst oder in Köln oder so?
Ruhrgebiet ist, also meine Frau ist aus Bochum und wir haben so ein Faible natürlich so ein bisschen dadurch fürs Ruhrgebiet. Und es ist logistisch so, dass wir wollen uns natürlich mit unseren Erdbeeren so als sozusagen USP besser sein als die Erdbeeren in Supermärkten, frischer vor allem. Das heißt also, wir sind so ein bisschen, haben so einen begrenzten Aktionsradius von so 500, 600 Kilometer, aber es könnte gerade noch so klappen. Also damit wir dann auch wirklich 12 Stunden nach der Ernte denn die Erdbeeren dann beim Endverbraucher haben.
Und ihr verkauft nur eure eigenen Erdbeeren?
Ja.
Okay. Genau.
Aus denen machen wir auch Marmelade. Also einen Großteil, 2000 Tonnen, verarbeiten wir zu Marmelade. Die wir dann, die frieren wir ein und kochen dann das ganze Jahr in den Erlebnisdörfern Erdbeermarmelade.
Aber man kann schon sagen, also wenn man jetzt mal diese Beendigung der Lieferbeziehung zum Zwischenhändler, also zu Schwarter oder zum Produzenten, wie man möchte, beendet wurde, habt ihr sozusagen eine Wahnsinns Direct-to-Consumer Erfolgsgeschichte geschrieben. Also ihr seid direkt mit den Häuschen, verkauft ihr an Endkunden, die Endkunden kommen in eure Dörfer, kaufen die Marmelade. Also ihr habt sozusagen die Wertschöpfungskette des Marmeladenbauern oder Erdbeermarmeladenbauern oder des Erdbeerbauern komplett irgendwie verändert.
Ja, es hat sich so, da sind einfach viele gute Sachen einfach so zusammengekommen. Und dann war auch noch so die Wende, das hat natürlich nochmal mein Vater ist ja gebürtiger Rostocker dann lag die Idee natürlich nahe, hier auch, ich bin in Lübeck geboren, aber dann auch wieder dahin zu gehen. Und dann, es war so eine Zeit, in der einfach auch der Platz dafür da war, also so mit sowas zu starten. Und das war neu. Und da war viel Glück auch einfach mit dabei. Und natürlich aber auch vielleicht viel Geschick. So, mein Vater war auch, der lebt leider nicht mehr, aber der war auch sehr hellwach immer und hat so, konnte sich viele Dinge vorstellen, kreativ, also auch so eben so ein Netz von Verkaufsständen zum Beispiel zu betreiben.
Wie ist denn das mit diesen Häuschen? Muss man da, also kann man überall alleins hinstellen, muss man bei der Stadt nachfragen und dann zahlt man da eine Miete oder wie läuft das?
Ja, das ist so, also wir haben ja, wie gesagt, also 460 Standorte und ich habe noch nie so richtig nachgezählt, aber ich schätze mal, wir haben so 250 verschiedene Vermieter. Also sind teilweise so institutionelle Vermieter, wie zum Beispiel die Deutsche Bahn. Ist ein großer Vermieter von uns oder Urbanes in Berlin, das sind so die Betreiber von den U-Bahnen, aber auch eben ganz normale, eine Familie in Pankow, die einfach einen Garten hat, der an einer verkehrsgünstigen Stelle liegt, dann gibt es auch ein paar Standorte, die der Stadt gehören und das ist so eine völlig bunte Mischung und es gibt eben auch Bereiche, wo man natürlich sich nicht hinstellen darf, aber das, da gibt es, haben wir hier so zwei Leute im Betrieb, die dann das ganze Jahr unterwegs sind und gute Standorte suchen und dann versuchen rauszufinden, wem gehört das Grundstück und dann sprechen wir die Leute an und versuchen so neue Standorte dann zu
bekommen. Es ist ja ein super wertvolles Distributionsnetz und wenn man so drüber nachdenkt, kommt ja logischerweise jetzt irgendwann die Frage, kann man da nur jetzt Erdbeeren verkaufen oder weil das nur mit der Wertschöpfung, weil ihr die selber produziert oder anbaut, weil das nur damit aufgeht oder könnte man da nicht auch andere Sachen verkaufen?
Das ist ein ganz interessanter Punkt, weil wenn man jetzt, sagen wir mal, so einen Tag hat an einem Freitag, wo wir 100.000 Kunden bedienen, dann ist natürlich diese Verlockung zu sagen, können wir uns nicht irgendwas einfallen lassen, um 1 Euro mehr den Kunden abzunehmen. Das würde sich ja lohnen.
Ja.
Und dann haben wir natürlich auch diese Versuchung, der sind wir dann auch erlegen und hatten dann so nach und nach so lauter Produkte, erdbeerige Produkte aus unserem Bauernmarktsortiment, also aus den Erlebnisdörfern wie zum Beispiel Erdbeertee und ein Erdbeertäschchen und ich weiß nicht was alles. Am Ende waren es, glaube ich, mal in der Spitze 23 Produkte, die alle so dieses Ziel hatten, also da mehr zu machen. Und dann haben wir aber irgendwann festgestellt, dass wir eigentlich immer mehr so unsere Identität und die Klarheit für den Kunden verloren haben und dann weniger Erdbeeren verkauft haben. Und dann haben wir so von einem Jahr zum anderen, das ist aber jetzt schon, ich glaube, so 5 Jahre her, haben gesagt, jetzt ist Schluss. Wir verkaufen nur Erdbeeren. Und das haben wir dann durchgezogen. Und das hat wirklich, das war wie ein Urknall. Also das war, wir haben dann viel mehr Umsatz gemacht als vorher. Und haben jetzt allerdings, weil diese Erdbeermarmelade, das war das, wo die Kunden dann doch zu traurig waren. Die haben wir dann wieder mit reingenommen. Also Erdbeermarmelade gibt es jetzt auch noch.
Okay, aber sag mal, antizyklisch, während jetzt keine Erdbeersaison ist, ich meine, die Häuschen stehen ja auch gar nicht das ganze Jahr, könnte man die nicht das ganze Jahr stehen lassen und dann macht man aus den Erdbeeren zum Herbst oder so dann meinetwegen eine andere Frucht oder weiß nicht, eine Wurst oder so?
Ja, das ist auch schon, das haben auch ganz viele so, also andere Leute auch die Ideen, die sagen, Mensch, ihr habt doch dieses Netz an Verkaufsstellen, können wir da nicht im Winter Glühwein verkaufen oder Weihnachtsgänse,
ich weiß nicht, was alles.
Da hatten wir schon wirklich die verrücktesten Vorschläge hier von Leuten. Und aber da waren wir immer schon relativ klar im Kopf, dass wir gesagt haben, nein, die Erdbeere, diese rote leuchtende Erdbeere, die soll auch irgendwie das Zeichen dafür sein, wenn die da steht, dass ich nicht zweimal hingucken muss, ob es da jetzt gerade Socken gibt, Weihnachtsgänse oder Erdbeeren, sondern dann ist klar, dann gibt es Erdbeeren.
Okay.
Und das war uns wichtig.
Okay, also ich verstehe so ein bisschen, wie ihr das gemacht habt. Ihr mietet das bei verschiedensten Leuten. Das könnte jeder machen können. Die Idee ist, ihr habt dann ein vernünftiges Logistiksystem offensichtlich, wo ihr da ausreichend Nachschub jeweils anliefert und dann habt ihr da 100.000 Verkäufe am Tag. In welchem Zeitraum ist das? Wann baut ihr die Dinge auf und wann baut ihr sie wieder ab?
Das ist jetzt inzwischen, also die allererste Erdbeerernte, die ich hier sozusagen in meiner Selbstständigkeit gemacht habe, das war 1993, die war 28 Tage lang. Das ist so wie im Garten. Also man pflanzt eine Erdbeere und dann kommt so eine erste Blüte, eine zweite, dann irgendwann sind es ganz viele Blüten und so. Die Erdbeere hat dann die Form oder die Erdbeerernte einer Pyramide.
Okay.
So die Spitze. Und dann haben wir irgendwann so natürlich, weil wir dann immer höhere Kosten hatten mit der ganzen Logistik und dem ganzen Inventar, dass wir gesagt haben, es wäre doch viel sinnvoller, wenn wir die Pyramide, wenn wir oben so 2 Drittel abschneiden und dann, wenn man dann von der Seite guckt, dann sieht das aus wie ein Goldbarren. Das kann man auch so im übertragenen Sinne, ist das natürlich viel sinnvoller, weil man dann also eine langgestreckte Ernte hat und da gibt es inzwischen eben vielfältige Anbauverfahren und auch vor allem Sorten, die einem das ermöglichen, dass wir zum Beispiel in diesem Jahr, wir haben am 26. April angefangen schon und ernten jetzt ungefähr so bis 15. Oktober.
Wow, okay. Das ist
ja,
okay.
Also so 6 Monate sind wir da fast unterwegs und dann wird es auch zu kalt, weil wir auch keine Heizung in den Verkaufsständen haben und so und es wachsen dann auch keine Erdbeeren mehr auf den Feldern.
Okay. Und die Firma gehört aber zu 100% deiner Familie, ne? Das ist jetzt nicht mit Investoren oder so, das ist alles euer.
Genau. Ja, die gehört mir alleine. Ich hab das so irgendwo mir aufgebaut und immer wieder gab es natürlich mal so die Idee, ob man da irgendwie in so Wachstumsphasen, ob man da andere Leute so mit reinbringt, aber es ist auch so ein naturell so von mir so ein Drang auch oder ein Wunsch nach Freiheit. Also wenn man muss sich dann natürlich nicht irgendwie absprechen und Rechenschaft ablegen und das gibt einem das gute Gefühl, dass man eigentlich die ganze Zeit auch immer noch machen kann, was man will.
Erzähl mal so ein bisschen von den Erlebnisparks, weil das ist ja also auch ein Phänomen. Ich war da drin und habe dann nachher gedacht, okay, krasser geht's einfach gar nicht mehr. Das ist halt wie, ihr verkauft irgendwie alles, was mit Erdbeeren irgendwie nur vorstellbar ist. Aber der Eintritt ist umsonst, also auch clever. Man geht natürlich umsonst rein, aber hat dann die Möglichkeit da zu essen, verschiedene Sachen mitzunehmen, auch da Aktivitäten zu machen, Kinder, so Fahrgeschäfte und sowas. Beschreib das mal selber so ein bisschen.
Das ist so, also wir haben, ja, also es war so, wir hatten eigentlich diese Spielplätze, die wir dann so, am Anfang war es ja wie gesagt ein ganz kleiner Spielplatz und dann wurde der, habe ich schon mal auch irgendwann gesagt, auch Mensch, ein größerer Spielplatz und hatte dann auch sogar mal einen sehr großen bauen lassen und so. Und dann war das aber wirklich ein Schlüsselmoment, das ist noch gar nicht so lange her, also weit viele Jahre nach der Gründung und zwar erst 2007. Also dann, wenn man so will, heute vor 13 Jahren, da hatte ich weiß nicht genau, woher eine Zeitung hier auf meinem Schreibtisch, wo eine kleine Traktorbahn in einem Freizeitpark in Österreich, Neusiedler See, Family Park Neusiedler See. Und die hatte ich da gesehen in der Zeitung und habe gesagt, wenn wir so eine Bahn kaufen würden, ich glaube, da würden die Leute ausflippen. Also so, wenn wir die hier bei uns an unserem Hof hätten. Mhm. Und da sind wir dann hingefahren mit einer Architektin, Landschaftsarchitektin und so ein paar Leuten, die mir hier so helfen bei der Betriebsentwicklung.
und sind nach Österreich gefahren, haben uns dieses Ding angeguckt, sind da um die Ecke gekommen. Und ich glaube, ich habe ungefähr 30 Sekunden gebraucht, also da war mir klar, dass wir das auf jeden Fall machen müssen. Okay. Und dann haben wir diese Familie Müller heißen, die Betreiber dort, die haben wir dann angesprochen. Die haben uns dann gesagt, dass das eine Schweizer Firma gebaut hat, ABC Rides, diese Traktorbahn. Und so sind wir dann plötzlich, hatten wir diese Traktorbahn gekauft, hatten dann festgestellt, oh weia, die ist ja riesengroß, dieser Parcours, den die braucht, um damit zu fahren. Und dann wurde darum, rankte sich dann schon so ein kleines Stück von Erlebnisdorfs, nennen wir es mal so. Und dann, das haben wir dann 2008 eröffnet, also ein Jahr nach diesem Foto, was wir hier gesehen haben. Und das ist wirklich, also explosionsartig ist die Frequenz hier gestiegen und das ist eingeschlagen wie eine Bombe, diese Eröffnung und große Beliebtheit. Und wir hatten dann entschieden, weil die war relativ teuer, die ganze Investition. Ich glaube, 1,5 Millionen Euro hat das so gekostet. Und dann haben wir überlegt, warte mal, das können wir doch nicht umsonst anbieten. Dann haben wir uns gewagt, 2 Euro für eine Fahrt zu nehmen. Also 2 Euro für so eine Traktorbahnfahrt. Und ich hatte da echt Gewissensbisse, weil ich dachte, oh, weia, hoffentlich schimpfen die Leute nicht. Aber gar nicht. Das war überhaupt kein Thema. Die sind damit ganz viel gefahren und auch heute noch. Die haben wir heute an allen Standorten, diese Traktorbahn, immer noch. Und dann passierte aber, als wir die denn hatten, da waren wir plötzlich in so einer Community gelandet, ohne es zu erahnen, dass dann zum Beispiel die Firma ABC Rides, wo wir die Bahn gekauft hatten, uns plötzlich eine Einladung geschickt hatten zu einer Freizeitparkmesse nach Las Vegas. Ich wusste bis zu dem Zeitpunkt nicht, dass es eine Freizeitparkmesse gibt überhaupt auf der Welt. Also man macht sich über sowas ja gar keine Gedanken. Klar gibt es für alle Branchen irgendwas, aber dann, und da habe ich gesagt, wow, Las Vegas, Freizeitparkmesse, das hört sich irgendwie cool an. Und dann sind wir da halt hin das war dann nochmal so eine Initialzündung. Ich hatte dann auch noch ein zweites Fahrgeschäft da gekauft von einer italienischen Firma, einen fliegenden Kuhstall nennt sich das Teil. Und habe dann mit einmal so gespürt, dass ich da einfach unglaublich viel Freude dran habe an dieser Branche. Das sind unglaublich nette Leute, die in dieser Branche arbeiten. Also diese Freizeitparkbranche, die sind alle sehr kreativ. Die sind alles hat nur mit Spaß eigentlich zu tun, ne? Mit Familien, die Spaß haben wollen. Mhm. Und das ist sehr ein schöner Job. Und dann haben wir uns da so reingearbeitet immer weiter.
Und habt dann immer weiter so Fahrgeschäfte gekauft, auf die ihr Bock hattet?
Ja, nee, dann haben wir so nach und nach verstanden, wir sind dann auch hier, also wenn ich sage wir, dann meine ich so erstmal meine Familie, also meine Schwester und meine Frau, Stefanie und Ulrike. Wir sind so ein kleines, enges Team, wir reden halt viel, ne? Und so Ideen und wo geht's hin und wie geht's weiter und so. Und dann gibt es noch drei andere nette Frauen hier so um mich rum, eine Landschaftsarchitektin, eine Innenarchitektin und so unsere Projektleiterin, die eben von Anfang an wirklich diesen Prozess miterlebt haben mit dieser ersten Traktorbahn. Und mit denen bin ich dann los irgendwie nach USA, dann haben wir uns die ganzen Freizeitparks angeguckt und haben dann irgendwann verstanden, wir brauchen eigentlich ein Thema. Also wir brauchen ein, weil Theming, also Thematisieren von Erlebnissen oder heute sagt man ja auch immersive Erlebnisse, also die einen so 360 Grad umgeben, wenn man irgendwo eintaucht in so ein Erlebnis. Und dann haben wir eben auch angefangen, das erste Mal so richtig auch darüber philosophisch nachzudenken. Wie wollen wir eigentlich sein? Wie will Karl sein? Und dann ist uns natürlich klar geworden, wir brauchen eigentlich gar nicht so lange suchen. Wir wollen eigentlich weiter so der Erdbeerhof sein. Wir wollen so das ländliche Ausflugsziel sein, was die Erdbeere in den Mittelpunkt stellt, wo wir unsere eigene Geschichte so ein Stück weit erzählen und wo wir eben auch dann die Nahrungsmittel produzieren, also in den Manufakturen, Brot backen, Marmelade kochen und also so eigentlich so das einfache Leben irgendwo.
Und ich meine, gab es nie, oder der Erfolg ist ja sehr stark. Also wenn ihr seid ständig irgendwie, wenn man auf die Website guckt, kriegt man so angezeigt, wie gut die Auslastung bei euch ist. Ich glaube, wenn man im Sommer drauf guckt.
Das haben wir jetzt gerade programmieren lassen wegen Corona, weil wir haben jetzt im Moment so eine Personenbesucherzahlbeschränkung an den Standorten vom Gesundheitsamt. Und haben jetzt, da waren wir ganz stolz drauf, dass wir haben drei Programmierer hier bei uns in der Firma. Und die haben das wirklich über Nacht in 14 Stunden geschafft, mit diese Zählanlage auf unsere Homepage zu bringen. Das war ziemlich cool. Das war erst vor 10 Tagen.
Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen, verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron. All die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren. Oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik. Zurück zum Podcast. Aber generell hat man das Gefühl, bei euch ist immer was los, ist immer voll. Und ich meine, erklär mal, wie ihr das so hinbekommt. Also profitiert ihr einfach vom, sagen wir mal, zunehmenden Tourismus an die Ostsee oder an die, sozusagen in die deutschen Küstenregionen oder ländlichen Bereiche? Oder wie hast du diese ganzen Menschen jetzt nicht bei den Häuschen, sondern in den Parks? Also das machen ja viele, dass sie irgendwelche Parks mal anfangen oder mal irgendwo was hinbauen oder was Nettes machen, irgendwo ein, sagen wir mal, Ponyreiten anbieten. Aber bei niemandem geht es dann hoch bis irgendwie, ich habe irgendwie 5000 Mitarbeiter. Was war so da jetzt abseits von den Fahrgeschäften der Kniff oder war das einfach mehr die Welle?
Ja, es ist so, ich glaube, also wir, erstens ist es schon so, dass wir uns wirklich unglaublich viel Mühe geben. Ich meine, das würde jetzt vielleicht auch jeder andere Unternehmer über seinen Laden sagen, aber wir machen das mit einer großen Leidenschaft. Also wir haben da auch unendlich viel Spaß dabei, also das so zu kreieren und das ist sozusagen unser Hauptantriebsfeder, eben zu gucken, ob das denn funktioniert, was wir uns ausgedacht haben, und das ist also ein sehr toller Job, den wir hier haben, ne? Also was wir da machen können, dieses so Freizeitangebote zu erfinden und die zu bauen, das macht Spaß. Und dann haben wir ja von vornherein, und ich glaube, das ist vielleicht die Antwort jetzt auf deine Frage, die eigentliche Antwort, die wir nehmen ja im Grunde keinen Eintritt. Also das haben wir ein paar Mal, waren wir natürlich auch da versucht, irgendwie zu sagen, Mensch, das wäre ja jetzt, wenn wir jetzt 1 Euro oder 2 Euro Eintritt nehmen würden, das wäre ja abgefahren. Wir haben insgesamt jetzt inzwischen so 5,5 Millionen Besucher im Jahr. Dann kann man sich ja aussehen, dass das also eine sehr schöne Idee wäre, da
ein Euro zu bekommen.
Aber, ja, oder zwei. Aber wir haben das dann immer nicht gemacht und achten hier auch im Team darauf, dass wir immer wieder Angebote machen, die eben auch ausdrücklich kostenlos sind. Also auch teure Investitionen zum Teil, die dann eben kostenlos sind. Und das schafft natürlich Frequenz. Das kostet auch Geld, klar. Aber wir vertrauen dann immer darauf, dass wir so irgendwo unsere Marmelade dann verkaufen oder irgendwas anderes aus dem Bauernmarktsortiment, aus den Manufakturen, oder die Leute eben Kaffee trinken gehen. Und inzwischen gibt es ja aber auch diese Fahrattraktionen, die eben Geld kosten. In Berlin haben wir auch inzwischen so eine richtige große Achterbahn gebaut, die vor 2 Jahren dort eröffnet hat. Die war natürlich irre teuer in der Investition, und da mussten wir auch Geld für nehmen. Aber es ist so ein amerikanisches System, das nennt sich Pay by Ride. Also das heißt, ich bin die ganze Zeit selbstbestimmt. Ich kann mit meinen Kindern zu Karls gehen. Ich kann dort Zeit verbringen. Ich kann echt stundenlang Zeit verbringen, ohne einen einzigen Cent auszugeben. Das ist kein Problem. Hier wird man auch nicht komisch angeguckt, denn oder irgend sowas. Aber ich kann auch sagen, komm, die Kinder fahren jetzt eine Runde mit der Traktorbahn. Inzwischen gibt es so viele verschiedene Fahrgeschäfte, dass wir auch eben eine Tageskarte anbieten zu relativ günstigen Preisen, dass man dann den ganzen Tag mit allem fahren kann, was da ist. Aber ich bin die ganze Zeit selbstbestimmt, kann das selber dosieren, ob ich viel Geld ausgebe oder wenig Geld. Und der Unterschied zu einem normalen Freizeitpark ist ja, eingezäunt und ich habe vorne das Gate und da muss ich halt immer relativ viel Geld abgeben. Wenn ich habe 3 Kinder zum Beispiel, und wenn wir zu 5 irgendwo hingehen, dann gibst du halt da irgendwie, wenn das 40 Euro kostet, dann kostet das 200 Euro Eintritt. Mhm. Und das machst du ja höchstens einmal im Jahr oder vielleicht höchstens zweimal.
Wie ist denn bei euch so die Umsatzverteilung? Also welche Rolle spielen die Parks, also jetzt nicht Eintritt, aber natürlich der Verkauf in den Parks oder in den Erlebnishöfen versus die Stände, versus vielleicht der Online-Shop oder die Hotels oder so?
Ja, es gibt da so eine Umsatzaufteilung natürlich schon. Also insgesamt so der Bereich Handel, also Verkauf von Ware, das macht schon noch den Löwenanteil aus, so mit insgesamt so 65%.
Aber das ist auch inklusive der Ware dann in den Erlebnisdörfern?
Ja.
Okay.
Also das ist schon viel. Das ist auch so im Grunde so ein bisschen auch immer noch die DNA vielleicht für viele, dass man schon hier auch hergeht, um hier mal so durchzubummeln und nicht, also es gibt hier wenig Kunden, die jetzt sich einen Einkaufskorb nehmen und sagen, ich kaufe mir jetzt ein Brot und ein Stück Butter und eine Wurst, obwohl wir haben diese ganzen Sachen und habe so einen Einkaufszettel, den ich dann abarbeite, als ob ich zu Rewe gehe oder Edeka oder so. Das weniger, das ist mehr so ein Verführen lassen von dem, was ich da sehe. Und aber das macht eben viel aus. Dann kommt an Platz 2 die Gastronomie, an Platz 3 das Ticketing, also wo wir dann eben diese entweder diese Einzelfahrten oder auch diese Tagestickets und jetzt inzwischen gibt es seit 2 Jahren auch eine Jahreskarte für Karls, wo man dann alle Standorte nutzen kann, so oft man will. Das wird auch ziemlich beliebt gerade. Und dann gibt es, danach kommt dann das Hotelgeschäft, weil wir einfach noch nicht so viele Zimmer haben. Das wird sich nachher mit Berlin etwas ändern, wenn da das Feriendorf eröffnet.
Und ist es dann so, dass die, also du hast es gerade erzählt, dass die Stände Marketing machen auch für die Dörfer, also dass man in Berlin oder in Hamburg oder wo man ist, dann dass man diese Häuschen sieht und dann, aber mir ging das jetzt so, ich habe das nicht sofort zusammengebracht. Also ich meine, es ist eine Erdbeere, ja, klar, aber das andere ist auch eine Erdbeere, aber ich hätte jetzt, ich wusste bislang gar nicht, dass hinter all diesen Erdbeeren überhaupt ein Verband oder eine Firma steht, nämlich ihr. Ich hätte gedacht, das ist irgendwie so ganz viele verschiedene Bauern, jeder kann so eine Erdbeere sich irgendwie bauen und dann irgendwie eine Fläche anmieten.
Das ist ja auch inzwischen tatsächlich so. Und zum Beispiel, weil du gerade von Hamburg sprichst, in Hamburg die Erdbeerhäuschen, die werden ja die meisten, die da stehen, von Enno Glanz betrieben, vom Erdbeerhof Glanz. Das ist ein alter Freund von meinem Vater und inzwischen auch ein enger Freund von mir, die haben beide so ein bisschen die gleiche Geschichte. Mein Vater und Enno Glanz, so aus der Vergangenheit, kommen beide so ursprünglich aus Mecklenburg-Vorpommern, sind beide nach Schleswig-Holstein geflüchtet mit ihren Eltern und haben dann beide früher die Eltern sozusagen für die Schwartauer Werke Erdbeeren angebaut. Da ist also schon ganz viel Ähnlichkeit. Also insofern in Hamburg die Stände, die sind dann nicht von uns. Aber trotzdem, was du da eben gerade gesagt hast, das finde ich hochinteressant. Das ist nämlich ein Riesenproblem, was wir immer haben, dass du das auch gar nicht so zusammengebracht hast, irgendwie diese Erlebnisdörfer mit den Verkaufsständen. Das wurmt uns natürlich. Und wir haben da schon alles Mögliche probiert. Wir haben jetzt vor 2 Jahren mal richtig viel Geld ausgegeben und haben dann alle Stände mit so kleinen LED-Screens ausgestattet, wo dann so ein 90-Sekunden-Film läuft, so ganz mit ganz schnellen Schnitten über die so Szenen aus dem Erlebnisdorf und integriert in so einen Flyerspender, wo dann Kinder vielleicht gegebenenfalls sich oder die Eltern von denen dann sich mal einen Flyer mitnehmen. Also wir versuchen das irgendwie zu bringen, aber du hast recht, es ist ein Problem und so richtig haben wir das auch noch gar nicht gelöst.
Und der Kollege Enno Glanz, der hat aber keinen Erlebnishof hinten dran, der hat nur die Stände.
Nee, der hat keinen Erlebnishof, aber da gibt es ja in Delingsdorf bei Hamburg gibt es einen super, also den Betriebssitz, wunderschön. Und da gibt es zum Beispiel ein Restaurant, das heißt Glanz und Gloria. Und auch so, es gibt auch Weihnachtsmarkt und also es ist jetzt nicht so ein Erlebnisdorf, wie wir das jetzt machen, aber schon auch so, also der ist auch sehr rührig und emsig da immer noch so ein bisschen mehr zu vermarkten, außer neben den Erdbeeren.
Und welche Rolle spielt bei euch jetzt digital? Also wenn man so guckt, ihr seid irgendwie bei Instagram aktiv, 80.000 Fans oder Follower, aber sag mal generell, also es ist ja schon vom Prinzip her total so plattformartig gedacht. Ne? Also man holt, also so wie die Digitalplattformen auch denken, man holt die Leute umsonst rein und dann bringt man sie einmal von einem Geschäftsmodell ins nächste und irgendwann bezahlen sie dann für was, so Amazon-Style. Ne? Weiß ich nicht, kannst du umsonst was bestellen und dann irgendwann bist du auf einmal, ehe du dich versiehst, bist du bei Prime drin und dann machst du dieses und jenes. Das ist ja schon dann auch deine Denke eigentlich. Das heißt, so eine digitale Denke, das hast du ja voll. Aber geht es darüber noch hinaus? Also habt ihr noch irgendwie ganz konkret so Digitalplattformen, die für euch wichtig sind oder so?
Also wir sind schon auch jetzt nochmal, seit 2 Jahren hat es noch mehr Schub gekriegt, dass wir, unser Betrieb ist digitaler, als man von außen ahnt. Also weil wir natürlich im Marketingbereich natürlich alle Register ziehen, die man so ziehen kann, wenn es um Customer Relationship geht. Natürlich Social Media. Allerdings ist unsere Zielgruppe immer noch Das schwankt jetzt so ganz langsam erst Richtung Instagram. Also wir sind, die meisten sind immer noch 350 oder 360.000 auf Facebook tatsächlich, wo wir die meisten Response auch haben, wenn wir da was machen. Und wir haben unseren Online-Shop ja, also karls.de, und der auch ja doch ziemlich stark gewachsen ist. Und jetzt, als dann der Lockdown kam durch Corona, das war wie so ein Turbo, der da eingeschaltet wurde. Weil wir hatten dann relativ schnell Gesichtsschutzmasken. Wir waren dann eine Zeit lang, also wir waren, ich glaube, mit die ersten in Deutschland, die lieferfähig waren. Wir haben so eine Firma in Polen, die für uns Dinkelkissen nähen, schon seit vielen Jahren, die wir sonst in Baumärkten verkaufen. Und die haben dann sofort umgeschwenkt. Ich hatte dann so einen Bericht gelesen über den Wolfgang Grupp hier von Trigema. Und hatte gelesen, dass der jetzt Gesichtsschutzmasken nähen. Da habe ich gesagt, das ist ja eine super Idee. Und dann habe ich den Piotrek in Polen irgendwie, ist ja sofort Gesichtsschutzmasken. Da haben wir 500 Stück bestellt, weil ich auch nicht wusste, wie die laufen. Und dann hatten wir die online gestellt. Das Foto, er hatte dann mit seinem Handy in Polen ein Foto gemacht von den ersten drei Masken, die so in drei witzigen Stoffen waren. Die haben wir dann so ungefiltert einfach ein Newsletter rausgeschickt und die auf Facebook gepostet und hatten dann, glaube ich, innerhalb von 10 Stunden irgendwie 22.000 Bestellungen. Das war völlig gaga. Und wir hatten aber nur 500 Stück. Das war ziemlich kompliziert. Und das hat also so ziemlich lange getragen jetzt so in der Corona-Zeit. Dann haben wir viele Mitarbeiter neu in den Shop reingebracht. Also sonst, der ist nicht so groß. Wir haben jetzt im letzten Jahr das erste Mal über 5 Millionen gemacht und haben da arbeiten so ganzjährig 15, 16 Leute im Shop. Und das war jetzt durch Corona, ist das plötzlich viel größer geworden und haben jetzt auch ganz viele neue Kunden dadurch gewonnen und können uns jetzt eben auch vorstellen, dass das... Also es hält anscheinend auch. Also es ist nicht auf dem Niveau mehr wie vor 6 Wochen, als der totale Lockdown war. Aber wir sind auf einem viel höheren Niveau als vor einem Jahr um diese Zeit.
Und erzähl mal von CRM. Weil das, also ich, Facebook kann ich verstehen, ne, dass man das macht. Das Social Media, das passt natürlich irgendwie Bilder und Community da aufzubauen. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, wenn du sagst, ihr zieht alle Register, dann ist das auch sehr stark auf CRM. Wie groß ist denn euer Verteiler? Wie viele Menschen könntest du maximal mailen, wenn du wolltest?
Ja, wir sind jetzt so auch, das ist jetzt auch so ein bisschen schneller geworden. Also das Wachstum, wir waren eben vor Corona bei 175.000 Newsletter, die wir, die hatten wir dann nur vor Corona, haben wir zweimal in der Woche 175.000 Newsletter verschickt.
Okay.
Und jetzt verschicken wir momentan 7-mal die Woche 200.000 Newsletter. Also wir haben also viele neue Abonnenten dazu gewonnen, haben natürlich auch welche verloren durch unser vielleicht zu oft zu häufiges Mailen. Aber wir hatten sogar dann in der Corona-Spitze haben wir 3-mal am Tag ein Newsletter verschickt und hatten trotzdem immer noch mehr Abonnenten als Absagen und haben auch jedes Mal das gespürt, dass dadurch ein Umsatzplus kommt.
Und was macht ihr so als CRM? Also segmentiert ihr, geht ihr da richtig ran? Habt ihr da so eine Profi-CRM-Software dahinter? Welche wäre das? Oder wie muss man sich das vorstellen? Oder schreibst du die Dinger selber? Oder wer schreibt die? Wenn ihr da so jetzt so vielen Leuten was schickt, das ist ja schon eine Macht.
Erst, also so professioneller sind wir jetzt gerade erst eingestiegen in das Thema, dass wir CRM ein bisschen besser gelernt haben, bis so aus unserer Hotel-Software eigentlich heraus. Da haben wir so ein One-Page-Booking heißt die, das ist, wo wir eben das erste Mal gemerkt haben, wie schön es ist, wenn man so die Kunden kennt. Also wenn wir das alles genau wissen und denen eben gute Mailings schicken können und automatisierte Mailings. Wir haben dann einen Film produzieren lassen, den man über eine Software personalisieren kann. Philipp Westermeier bucht bei uns im Alles Paletti. Und dann geben wir den Namen in eine Maske ein und dann kriegst du 4 Tage, bevor du kommst, automatisiert eine E-Mail mit einem Film, wo dann dein Name insgesamt 5-mal platziert ist. Ganz zum Schluss stehen dann alle gemeinsam so winkend auf dem Erdbeerhof, die Mitarbeiter, und gucken nach oben und dann fliegt da ein Flugzeug mit so einem großen Banner vor dem blauen Himmel und da steht dann ganz groß Philipp Westermeier kommt. und so lauter so Sachen sind das. Das ist ein ganz lustiger Film. Das hat auch mega Spaß gemacht, den zu produzieren. Und das ist so, da haben wir jetzt so gemerkt, also wenn wir liebevoller und personalisierter und genauer, also unsere Fans, wir nennen unsere Kunden ja Fans, also ansprechen, also sprich Customer Relationship richtig wirklich auch betreiben, dass das eben auch denen auch Freude macht und natürlich dann auch vielleicht gebucht wird, gekauft wird und so. Und da sehen wir so in Zukunft mehr Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel, wir bieten ja kostenlos WLAN bei uns in den ganzen Restaurants und so weiter an und haben, also die Währung quasi ist dafür die E-Mail-Adresse. Also wenn man jetzt schnell surfen will, wenn man langsam surft, dann braucht man die nicht abgeben, aber wenn man schnell surfen will, muss man halt die E-Mail-Adresse eingeben und darüber generieren wir zum Beispiel dann neue E-Mail-Adressen und so versuchen wir da langsam so ein bisschen so einen größeren Stamm uns aufzubauen.
Aber ihr macht noch keine Segmentierung oder sowas in der Art?
Nein, das können wir im Moment, ist unsere Kassensoftware dafür auch noch nicht gut genug.
Aber es dürfen, muss man mal gucken. Es müssten sich ja demnächst, wahrscheinlich werden sich jetzt einige, weiß ich nicht, E-Mail-Marketing-CM-Lösungen bei dir melden und sagen, okay, der Typ hat irgendwie 200.000 E-Mails und mailt da mit so einem Buchungssystem durch die Gegend. Das ist ja verrückt eigentlich.
Ja, da habe ich nichts gegen. Also wer da Lust hat, uns da zu besseren Ergebnissen zu helfen, sehr, sehr gerne.
Okay, okay. Und sag mal jetzt irgendwie, Corona ist natürlich für euch auch heftig gewesen. Ist das jetzt schon einigermaßen verdaut? Du hast gerade erzählt, ihr seid schon wieder so teilweise auf. Wie ist da die Situation?
Also es ist so, ich inzwischen ist so, wie soll ich es beschreiben? Es war eine ziemlich schwierige Zeit in den ersten 5 Wochen, weil das war alles so frustrierend. Wir hatten ganz viel investiert, also in die Standorte an neuen Attraktionen und Gastronomie gebaut und einen Riesenbetrag investiert in das Unternehmen. Und genau mehr oder weniger zum Eröffnungsdatum, zu dem geplanten, kam dann der Lockdown, also eine Woche vor dem Eröffnungsdatum. Und das war natürlich auch für unsere Mitarbeiter super frustrierend. Dann mussten wir zum Beispiel das erste Mal, vorher wussten wir gar nicht, wir wussten, dass es sowas wie kurz, aber das Wort kannte ich, aber ich wusste nicht, was sich dahinter verbirgt. Das haben wir dann das erste Mal rausgefunden, mussten dann 760 Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Wow. Dann mussten wir nachher unsere ganzen Erlebnisdörfer schließen. Dann war auch unklar, wie geht es weiter nach vorne. Also wir haben dann erstmal eine Notvollbremsung gemacht, weil ja nicht abzusehen war. Es gab ja dann immer in der Presse, das überschlug sich ja alles, dauert das jetzt 1 Monat, 3 Monate, ein halbes Jahr, 2 Jahre, täglich kamen neue Meldungen und das hat uns natürlich schon etwas, also ich hatte da, ich kann fast sagen, Angst. Also dass man wirklich, weil ich hatte so viel Gas gegeben beim Investieren und wir waren auch noch mit voll auf der linken Spur unterwegs mit Projekten, die jetzt alle sozusagen in der Pipeline waren, also dann wiederum fürs nächste Jahr. Und Expansion an noch weitere Standorte und so weiter. Das haben wir dann innerhalb von kürzester Zeit komplett auf null abgebremst, haben da Tag und Nacht wirklich Gespräche geführt mit unseren Partnern, die also für uns eben diese Investitionen dann auch durchführen, Baufirmen und so weiter, und haben gleichzeitig relativ früh, ich glaube am 9. März, das war ein Montag, also das war ja noch vor dem Lockdown, haben wir mit unseren Banken gesprochen und haben uns versucht, so viel Geld, wie es nur irgendwie geht, zu besorgen, um einfach, weil wir nicht wussten, was passiert. Also wie lange müssen wir das jetzt so durchhalten, also ohne Geschäft. Und waren dann so nach 4, knapp 5 Wochen relativ sortiert. Also da wussten wir, okay, wir haben jetzt erstmal genügend Kohle, um auch eine lange Zeit den Betrieb einfach so ruhen zu lassen. Wir haben unsere Mitarbeiter alle gut versorgt. Wir brauchen keinen zu entlassen. Es ist erstmal alles geordnet. Und dann kam eine Phase, da stand dann auch schon nachher die Erdbeerernte vor der Tür. Da hieß es dann erst, wir kriegen keine Erntehelfer, weil die nicht einreisen dürfen. Die meisten kommen aus Osteuropa, aus Ukraine und aus Polen, Rumänien. Dann wurden die Probleme gelöst. Und irgendwann bin ich dann in so einen Modus gekommen, weil ich gemerkt habe, wie einen das so auch innerlich auffrisst, wenn man immer diese Ungewissheit hat. Und bin dann, das war dann wie so eine Erleuchtung für mich irgendwann, weil meine Frau und meine Schwester, die haben das natürlich auch immer live miterlebt, wie also das hat uns ja alle stark hier irgendwo angefasst, dass ich gesagt habe, wir machen jetzt einfach alles, so gut wir nur irgendwie können. Wir geben alles, was wir können, und dann haben wir wenigstens die Gewissheit, dass das sozusagen, also dass wir nicht hinterher uns sagen, oh Mensch, hätten wir da noch ein bisschen mehr Gas gegeben oder so. Wir haben richtig uns ein Bein ausgerissen und waren dann eigentlich von dem Moment an, als ich mir das klar gemacht habe, war ich wieder so mit mir im Reinen. Also auch so, dann waren so die Ängste auch weg, dass ich gesagt habe, okay, wenn das irgendwie der Laden nicht überlebt, Herrgott, dann ist das so. Also dann, wir werden sicherlich uns irgendwas Neues dann einfallen lassen irgendwann, wenn das alles vorbei ist. Aber ganz so schlimm kam es dann ja gar nicht.
Das heißt, du hast jetzt auch schon wieder den Rebound sozusagen, den spürst du schon?
Ja, also wir haben jetzt dann natürlich, weil wir insgesamt in 7 Landkreisen auch, das ist ja dann nachher von der Bundesregierung runtergebrochen worden auf die Landkreise. Und jeder Landkreis in Deutschland hat ein Gesundheitsamt. Und die Gesundheitsämter der Landkreise, die haben im Moment wirklich so das Zepter in der Hand. Was man darf, wie viele Besucher dürfen kommen, dürfen wir die Achterbahn schon öffnen, dürfen wir die Gastronomie, mit wie vielen Personen dürften da rein und so weiter. Und dann haben wir richtig in harten Verhandlungen mit denen, aber auch in sehr konstruktiven. Ich muss sagen, ich habe die auch, ich hatte vorher, wann hat man was mit dem Gesundheitsamt zu tun? Ich glaube, noch nie hatten wir was mit denen zu tun. Das waren wirklich tolle Leute, sind tolle Leute, mit die uns da auch echt beraten haben. Wir haben uns dann richtig so dann aneinander gerieben, haben gesagt, komm, wir suchen Lösungen und haben dann unsere Betriebe eben so nach und nach so Corona-sattelfest gemacht und sind ja jetzt inzwischen, also jetzt ist der letzte Standort war jetzt in Schleswig-Holstein, der jetzt letzten Montag wieder in Betrieb gegangen ist. Zwar mit begrenzten Besucherzahlen, also wir dürfen nicht so wie sonst, also so viele Leute hier quasi reinlassen, wie man will, sondern wir haben mit jedem Gesundheitsamt so eine maximale Besucherzahl festgelegt, je nach Standort. Und das wird dann über eine elektronische Zählung am Eingang gezählt, sodass wir das eben permanent auch online unter Kontrolle haben. Und das haben wir dann, das ist das, was du da auch gesehen hast, dass wir auch unseren Besuchern eben vorher schon sagen, wenn es zum Beispiel zu voll ist oder so.
Okay, aber ich meine, die Erdbeerhäuschen müssten ja auch irgendwie normal nachgefragt gewesen sein, oder? Oder war das
jetzt die Erdbeerhäuschen, das ist sogar so genau auch so, das hatte ich jetzt ganz vergessen. Natürlich, erstmal waren wir froh, als die Nachricht kam, dass wir die betreiben dürfen, weil das auch das war nicht ganz klar. Also ob die überhaupt aufgemacht werden. Aber dann gab es nachher so diese Entscheidung, Wochenmärkte dürfen auf. Und dann fühlten wir uns da schon so ein bisschen mit angesprochen. So Erdbeerverkauf statt Wochenmarkt, haben wir gesagt, das hat schon ein bisschen was miteinander zu tun. Dann haben wir da auch so kleine Maßnahmen, klitzekleine Maßnahmen, dass nur so vorne die, also so eine Plexiglasabdeckung, dass eben die Verkäuferin auch geschützt ist. Dann hatten natürlich auch einige von unseren Mitarbeitern, wir haben 1600 Erdbeerverkäufer und Verkäuferinnen, die dann teilweise auch Ängste hatten und sagen, Mensch, ich weiß nicht, ich bin schon ein bisschen älter, ob ich dieses Jahr wieder zum Erdbeerverkauf komme und ich habe Angst, ich stecke mich an. Und also es war natürlich auch solche Dinge, die dann passiert sind. Und aber die Nachfrage ist gut nach Erdbeeren. Das funktioniert.
Und was schätzt du jetzt, also 150 Millionen Umsatz hast du gesagt, wie viel Prozent hat dich jetzt Corona gekostet dieses Jahr? Also sind das 30% oder 25%, sowas, dann hört sich
so viel an. Ja, wir haben so 20% ungefähr jetzt direkt erstmal einen Umsatz verloren, also in dieser Zeit, in diesem Lockdown. Mhm. Und jetzt
vom Gesamtjahresumsatz, der ist dann schon weg.
Ja. Und da es sieht im Moment nicht so aus, als ob wir die Chance hätten, das sozusagen in diesem Jahr wieder aufzuholen, weil wir im Moment durch die begrenzten Besucherzahlen und so natürlich eigentlich auch nicht so ganz an unsere Vorjahresumsätze rankommen. Und jetzt stehen ja die Sommerferien auch bevor. Und wenn denn diese Zahlen nicht angehoben werden, und ich denke mal, das wird vielleicht nicht unbedingt passieren, dass die jetzt groß so weit gelockert werden, dass wir quasi das wieder ohne jegliche Begrenzung aufmachen können, dann wird es auch so sein, dass wir dann natürlich auch ein bisschen unter dem Vorjahr bleiben. Und aber wir sind natürlich dadurch sehr, sehr sparsam geworden, sehr kostensensibel. Ich habe wieder angefangen, seit, ich glaube, jetzt 7 Wochen inzwischen, habe ich hier auf meinem iPad so eine Software, die heißt OwnCloud, wo ich zum Beispiel jahrelang nicht mehr gemacht, mir alle Rechnungen angucke. Also wir kriegen ja hier bergeweise Rechnungen, also von unseren Lieferanten und Dienstleistern und was weiß ich nicht alles in die Firma. Und das ist für mich immer eine große Sache im Moment, also dass ich mir so jeden Tag so eine, das dauert so eine halbe Stunde ungefähr, so diese 400 bis 700 Rechnungen sind das pro Tag eben durch scrolle und um einfach so zu gucken, was passiert hier im Betrieb, also wofür geben wir Geld aus, wo könnte man Dinge verändern, und das hat schon viel bewirkt in den letzten 7 Wochen, und dass wir da auch viele Dinge mal in Frage stellen und so.
Darf man denn als euch jetzt ohne Maske besuchen? Also ist das jetzt wirklich, also Maske wäre schon ein bisschen, also man muss Maske tragen.
Also es gibt, also man muss auf jeden Fall eine Maske mitbringen, aber falls einer keine hat, wir haben auch wunderschön, die wir verkaufen. Man muss in den allen geschlossenen Räumen natürlich eine Maske tragen, also in den im Bauernmarkt und auch in der Schlangensituation der Fahrgeschäfte. Also wenn man wartet in der Schlange, dann ist da auch Maskenpflicht.
Okay. Aber okay, du weißt logischerweise auch, keine Ahnung, wie lange noch, und das ist alles Glaskugel, ne?
Ja, also wir sind, es war, die größte Herausforderung war für uns, also coronamäßig die Erntehelfer zu bekommen. Da gab es dann vom Innenministerium, Landwirtschaftsministerium und vom Bauernverband, vom Deutschen Bauernverband, eine Corona-Richtlinie, 9 Seiten lang, wo detailliert drinsteht, was man alles machen muss, erfüllen muss, um Erntehelfer einreisen lassen zu dürfen. Und da war so die Hauptgeschichte, und das ist auch ja schon ziemlich sinnvoll natürlich, dass man nur noch die Hälfte, das heißt also in einem 2-Bettzimmer darf nur noch eine Person wohnen, und in einem 4-Bettzimmer, wo wir sonst auch, das ist so mehr im Stil einer Jugendherberge, dürfen nur noch 2 Leute wohnen. Das bedeutet, uns fehlten plötzlich die Hälfte der Behausung für die Leute. Und dann mussten wir innerhalb von 4 Wochen, und das war wirklich eine Herkulesaufgabe, ein riesengroßes Erntehelfercamp bauen und wollten das aber, dass es auch noch cool aussieht. Das ist jetzt so ein bisschen so eingerichtet wie so ein Festivalgelände mit so Lichtergirlanden und da wohnen 800 Leute. Wow. Und allerdings eben auf sehr viel Platz und das hat, einerseits war das eine unvorstellbare Aufgabe, das überhaupt hinzukriegen, aber das hat unserem Team hier und mir persönlich auch und allen, die da mitgewirkt haben, auch, das war auch, es war einfach toll, dass sowas überhaupt geht. Also, dass man innerhalb von so kurzer Zeit sowas auf die Beine stellen kann und aus deutschlandweit diese Wohncontainer hier anfahren lässt. Und dann mussten wir, weil die Erntehelfer durften dann nicht mehr in diesem Jahr mit dem Bus anreisen, sondern wir mussten Flugzeuge chartern und dann mussten Ärzte in Hamburg auf den Flughafen gestellt werden, die dann alle untersuchen. Und das war am Anfang alles so unwirklich, aber auch auf irgendeine verrückte Art auch ein bisschen befriedigend, das dann sowas zu schaffen, so eine Challenge.
Du hast ja schon, also wenn man das so liest, ich habe ein bisschen jetzt natürlich vorgeguckt, einige andere recht verrückte Challenges hinbekommen. Es soll sogar im Jahr 2022 in einem eurer Erlebnisdörfer in Rövershagen, das ist da jetzt irgendwie an der Ostsee, so in der Nähe von Warnemünde, eine eigene Haltestelle, eine Bahnhaltestelle aufgemacht werden, extra für euch. Also ja. Mit der Deutschen Bahn hält ihr dann auf einmal dort wegen euch.
Ja, das haben wir, das war ein zäher Kampf. Also das war wirklich ein zäher Kampf. Und wir wollten die unbedingt eigentlich 2021 haben, weil mein Opa Karl 1921 seinen Betrieb gegründet hat und dann wäre so 2021 100 Jahre Karls und so, das ist so. Aber wir haben das auch noch nicht ganz aufgegeben. Ich glaube, wir schaffen das trotzdem noch bis 2021. Also es ist mit der Deutschen Bahn sehr langwierig. Also 5 Jahre hat das jetzt.
Aber das heißt, die Gleise waren schon da, logischerweise, und ihr habt dann jetzt den Bahnhof habt ihr dann finanziert?
Du musst ja, wenn du einen Bahnhof irgendwo baust, dann bringst du ja im Grunde den gesamten Fahrplan in ganz Deutschland durcheinander. Weil wenn dann Zug hält, alle 30 Minuten, dann passt das ja an keinem anderen Bahnhof mehr. Und das ist so wirklich eine Riesen. Das habe ich jetzt aber auch erst im Nachhinein alles so verstanden und auch wirklich akzeptiert, auch, dass das einfach irrsinnig lange dauert, dann sowas zu integrieren. Also so ein Stopp, der Stopp dauert gar nicht so lange, der dauert 4 Minuten. Also vom Anhalten bis zum wieder losfahren. Aber das sind natürlich dann 4 Minuten, die dann vielleicht in Hamburg fehlen oder in Rostock oder in Straßburg.
Aber es ist kein ICE, sondern es ist ein IC, der dann hält.
Ja,
genau. Okay. Dann habe ich natürlich noch die total naheliegende, obligatorische Frage. Ihr macht das alles mit Erdbeeren oder mit der Erdbeere. Wie viele Leute fragen dich, warum nicht, geht das nicht auch mit dem Apfel oder der Kirsche oder wäre das nicht sozusagen die logische Weiterentwicklung, Diversifikation auf andere Früchte zu gehen?
Ja, das ist tatsächlich so, dass ich das ganz oft gefragt werde. Es gibt auch relativ viele Betriebe, die dann irgendwie zum Beispiel so eine Ergänzung haben: Spargel, Erdbeeren, Blaubeeren. Das ist so eine ganz häufige Mischung. Aber ich habe jetzt gerade in diesem Jahr wieder, weil ich jetzt so die letzten Wochen, dadurch, dass wir so Lockdown hatten und ich auch dann alle Termine abgesagt hatte und habe das jetzt die letzten 6-7 Wochen sehr genossen, auch wirklich so mein Erdbeerbauernleben wieder zu entdecken und bin eigentlich fast täglich im Moment auf dem Feld auch unterwegs und habe jetzt wieder so gelernt und bin mir ganz sicher, dass wir bei den Erdbeeren noch lange nicht alles wissen. Also wir sollten dabei bleiben. Also nicht jetzt was anderes machen noch zusätzlich, weil ich glaube, dann würden wir da wieder wertvolle Sachen fällen. Es gibt ja so viele neue Sorten bei den Erdbeeren und Anbauverfahren. Wir sind dabei, den Betrieb so auf ökologische Anbauverfahren umzustellen, was eine riesen Herausforderung ist, aber auch wirklich auch sehr, sehr erfüllend und befriedigend ist. Aber auch das kostet, also das braucht ein Ganz. Also wenn wir jetzt was Neues, Spargel, Blaubeeren, Äpfel, egal was machen würden, ich glaube, da würde ganz viel Aufmerksamkeit da in die falsche Richtung gehen.
Okay, das heißt, das wird es nicht geben. Also du sagst, Erdbeere ist so tief, da kann man noch so viel draus machen und da ist es eine andere Frucht.
Kann ich mir im Moment überhaupt nicht vorstellen, dass es sowas mal bei uns geben wird. Was anderes.
Aber ich meine, es kommen da wahrscheinlich auch andere Bauern auf dich zu und sagen, okay, der Typ hier, der hat jetzt irgendwie ein Business mit, weiß ich nicht, 150 Mio. Umsatz und ich habe hier einen Apfelbauernhof, das macht doch keinen Sinn, ich will das auch, was der hat. Irgendwie, und dann fragen die dich, kann ich das nicht auch mit meinen Sachen machen, mit meinem Spargelhof oder so?
Es gibt ja, also so also ich kenne zum Beispiel einen Typen, der mich immer sehr inspiriert hat, schon von vor vielen Jahren, der heißt Stu Leonard an der Ostküste in den USA und der hat eine Milchvieh-Ranch. Also Dairy-Ranch. Und der hat das eigentlich, was wir mit Erdbeeren machen, das hat der mit Milch gemacht. und hat da auch so Erlebnishöfe gebaut und alles, es geht alles um die Kühe und um die Milch. Und das ist so toll. Also Stu Leonard heißt er. Also wer da mal irgendwie das googelt oder da mal hinfährt, das ist absolut unterhaltsam.
Stu, also S-T-E-W. Stu,
ja.
Ah, okay.
Und sein Slogan ist, we want to make you say wow.
Okay.
Ja.
Wer plant, im Mai am 7. und 8. zu unserem OMR-Festival zu kommen, aber noch keine Unterkunft hat, der sollte jetzt vielleicht etwas besser zuhören, denn wir bemühen uns stark, da zu helfen, und zwar mit unserem Partner HRS. Es gibt unter hrs.de/OMR jetzt einen eigenen Bereich, wo ihr euch Hotels oder andere Übernachtungsmöglichkeiten suchen könnt. Das Ganze wie immer bei HRS mit Vorteilsraten für registrierte Mitglieder, mit Miles und More, mit Bahnbonuspunkten bei jeder Buchung und so weiter. Außerdem bietet HRS eine ganze Reihe an Green Stay Hotels. Das sind verschiedene zertifizierte Hotels, die Nachhaltigkeits- und Umweltfreundlichkeitsstandards erfüllen. Zusätzlich kompensiert HRS alle CO2-Emissionen, die rund ums OMR-Festival über die HRS-Plattform abgewickelt werden. HRS ist der digitale Experte für Geschäftsreisen, natürlich nicht nur zu uns, sondern generell überall hin, weit über das Festival hinaus. Wer Geschäftsreisen tätigt, sollte sich einfach genauer mit HRS auseinandersetzen. Wer HRS noch nicht kennt, für den könnte unser Festival ein guter erster Kontaktpunkt sein. Wie immer bei HRS, einfach, flexibel und digital unter hrs.de/OMR. Zurück zum Podcast. Gibt es noch andere Leute, die du so anguckst, wo du sagst, Unternehmer oder so, die was krass, was die da gebaut haben, das inspiriert mich?
Also auf jeden Fall, also ich habe, glaube ich, alle Autobiografien von Walt Disney gelesen, also der inspiriert mich total. Auch wenn das der Stil vielleicht so von den Disney-Freizeitparks ganz anders ist, aber da ist ganz viel Seele drin und ganz viel Kreativität natürlich auch. Aber es gibt auch gerade in Deutschland wirklich große Vorbilder. Also es gibt da eine Familie Fischer zum Beispiel in Tripsdrill, das ist südlich von Stuttgart. Das ist für mich einer der schönsten Freizeitparks, die ich überhaupt jemals gesehen habe. Also wo so viel Liebe im Detail drin steckt. Also es gibt viele Vorbilder und auch Inspirationsquellen für uns.
Was ja die meisten gar nicht wissen, sogar der Weltmarktführer im Fahrgeschäfte bauen ist ja auch aus Deutschland, ne? Die Familie Mack, ne?
Genau, die Familie Mack, die ja den Europapark auch betreibt. Genau. Und auch sonst ist so, also wenn man in den USA auf einer Freizeitparkmesse ist, dann ist also jeder zweite Maschinenbauer dort aus Deutschland, also aus Baden-Württemberg, oder es gibt also Gerstlauer, es gibt Zierer, es gibt Mack, es gibt also die namhaftesten Achterbahnhersteller, auch in allen Parks in den USA sind oft deutsche Firmen oder italienische.
Und gehst du häufig so in Disneylands, irgendwie, weiß ich nicht, Paris oder USA irgendwo und guckst dir an, was die so machen und sagst
ja.
Und was ist
also
so
meine Kinder, die sind natürlich wirklich leidgeprüft, also seit meine Frau und ich, also wir sind im Grunde, meine Kinder sind mehr oder weniger in Freizeitparks groß geworden.
Okay.
Und wir sagen immer, wir fahren in Urlaub, und inzwischen sind die natürlich schon so alt, dass die sagen, ja, ist klar, Urlaub, und dann wir schleifen die von morgens bis abends durch irgendwelche verrückten Sehenswürdigkeiten. Und einmal sind wir, da waren wir in Kalifornien und hatten gehört von so einem ganz verrückten Erlebnishof in South Dakota. Und South Dakota klang für mich immer so, als ob da so das vor Hitze flimmert. Also so, so, und da gab es dann Ted's Drugstore, so ein Erlebnishof. Und da sind wir dann extra hingeflogen, das ist ziemlich weit von Kalifornien. Und in unseren kurzen Hosen und T-Shirts. Und dann meinten die Leute schon im Flugzeug, das ist ziemlich komisch, was ihr da anhabt. Und wir sowieso, ja, weil wir nach South Dakota fliegen. Als wir da gelandet waren, war da also ein Schneesturm und -6 Grad. Und da haben meine Kinder wirklich gedacht, also die sind jetzt immer schon vorsichtig, wenn ich da solche Ideen habe, dass wir uns dringend nochmal irgendwas angucken müssen. Aber das machen wir auf jeden Fall viel und gern, ja.
Hast du die Joe Exotic Netflix-Doku gesehen, über dessen Wildtierpark da?
Nee.
Hast du nicht?
Ich habe jetzt gerade, das ist diese Kurzserie, die so extrem erfolgreich ist. Ich glaube, auf Platz 1 gerade in Deutschland in Netflix, ne?
Kann das sein? Nee, kurz ist es nicht. Es ist eine relativ lange Serie. Das heißt Joe Exotic, also es geht durch alles, das Meme im Netz schlechthin, alle reden von Joe Exotic.
Ich habe die erste Folge jetzt gerade vorgestern erst irgendwie gesehen, weil ich gelesen habe, das ist auf Platz 1 in Deutschland, hat mich das interessiert. Ich hatte da vorher nichts von gehört, komplett an mir vorbeigegangen.
Und ich so ein bisschen schräger Typ, der ist, glaube ich, mit einem Löwen auf dem Beifahrersitz oder so, ne? Kann das sein?
Nee, das ist viel heftiger, viel heftiger. Also das ist, der hat ja seinen Park in Oklahoma, glaube ich. Mittlerweile sitzt er in Haft und ist des Mordes angeklagt oder verdächtigt. Und hatte da halt wilde Tiger und alles mögliche, Leoparden, aber der Typ ist, sagen wir mal, hart gesponnen asozialer, der das da irgendwie, diese Tiere irgendwie da angezüchtet hat und dann da absurde Sachen gemacht hat. Das ist teilweise unglaubliche Bilder, hast du noch nie gesehen, was Menschen fähig sind, und das ist halt auch so skurril, man guckt da wirklich in den Abgrund teilweise, das ganze Ding heißt Tiger King, die Doku, Tiger King und der Typ heißt Joe Exotic. Also wenn du dich für, das tust du ja offensichtlich, für so Freizeitparks, weil mir war gar nicht klar, ich gucke mir das natürlich alles in meinem Leben immer durch die Marketing- und Businessbrille an und da habe ich gedacht, okay, dass so Typen mal eben so Wildparks aufmachen dürfen, in den USA geht das und hat der da alle Arten von wilden Tieren, also schau es dir an, es ist jetzt nicht unbedingt ein Genuss, aber es ist so Voyeurismus so ein bisschen und nicht jetzt vorbildlich.
Ich kann es mir so in etwa vorstellen, also da freue ich mich drauf, also da werde ich auf jeden Fall nochmal einsteigen. Ich hatte gerade mir nochmal zum zweiten Mal, ich glaube, wann fing Netflix an? Vor 3 Jahren oder so? Also Breaking Bad war meine Einstiegsdroge, jedenfalls damals bei Netflix. Und jetzt habe ich seit 2 Wochen gucke ich zum zweiten Mal Breaking Bad.
Okay. Das ist
ein Riesenerlebnis.
Ja. Es ist ja nicht so, als wenn Netflix nicht voll wäre von neuen Sachen, die man gucken könnte. Aber schau dir dieses Tiger King Ding an, was es sich wirklich auch um so Park und dieses Ganze total dreht. Aber ich meine, der macht es halt jetzt nicht richtig geil, aber irgendwo stehen halt die Menschen auch auf Wildtiere, ne? Das ist wohl, war mir auch nicht so klar, wie krass Wildtiere ziehen. Und der hat ja die auch dann in Einkaufszentren schon immer gezeigt. Und Wildtiere sind der totale Magnet. Also du hast ja bei dir wenig Tiere eigentlich, ne?
Ja, wir haben nicht viele. Wir haben ein paar Bauernhoftiere und das ist auch wirklich. Wir haben Pferde, also Ponys und einen Friesen. Das ist so ein Friesen, ist so ein Riesenpferd. Tizian heißt der ist hier in Rövershagen. Und es ist so, dass wenn man Tiere hat, also wir lieben unsere Tiere total und wir glauben auch, dass wir die ziemlich vergöttern und gut behandeln. Aber es ist ein schmaler Grat inzwischen, weil viele Leute das nicht gut finden, wenn man Tiere so zur Schau stellt insgesamt. Selbst wenn das nur eine Gans ist.
Gibt es denn generell viel sozusagen auch Gegner von dir? Also ich stelle mir vor, du dominierst ja schon die ganzen Tourismusregionen, bist ja einer der größten Anbieter oder Attraktionen Mecklenburg-Vorpommern alleine. Da wird es ja auch Leute geben, oder ich habe das vor kurzem erlebt, da war ich mit meiner Familie auf dem Bauernhof und da hat mir so ein Bauer auch an der Ostsee erzählt, in der Nähe von Grömitz, der so einen ganz coolen Familienbauernhof hat, dass er da auch so ein Hotel bauen will und das sagte er mir, alles total naturbelassen und ökologisch und so, aber trotzdem, da rebellieren tausende von Leuten, sagen, das gibt's so nicht, das wollen wir hier nicht und so weiter.
Ja, wir haben, also Karls polarisiert natürlich schon so nicht ein bisschen, also schon ziemlich stark auch und insgesamt, wir versuchen möglichst verträglich irgendwie unsere Sachen zu machen, also dass wir die Leute, die direkt von uns quasi betroffen sind, also durch viel Verkehr, durch irgendwie Lärm vielleicht oder so, dass wir ganz engen Draht aufbauen, dass wir auch Leuten helfen, dass wir bringen uns viel ein, so in das gesellschaftliche Leben, so rund um unsere Höfe herum, also sei es irgendwie Feuerwehr, Sportvereine, alles Mögliche, um auch ein Teil der Community irgendwie zu sein. Also und laden auch Leute ein, irgendwie hier unsere Festscheunen oder Locations zu nutzen, um dort ihre Festivitäten zu machen und zeigen uns da immer so großzügig, wie es irgendwie geht, um auch nicht als so Belastung wahrgenommen zu werden. Weil ich wohne ja auch zum Beispiel hier in der Nähe und wir sind also immer mit unserem Gesicht ja auch dabei und man möchte ja auch nicht unbeliebt sein. Also wer möchte gerne unbeliebt sein? Und wir wollen uns dann nicht so einfach drüber wegsetzen, sondern nehmen die Dinge alle sehr ernst, kümmern uns um jegliche Form von Kritik und in den Gemeindevertreterversammlungen und so weiter. Und das ist so, muss immer wieder neu erarbeitet werden und Rücksicht irgendwo gelebt werden.
Aber es gibt schon eine Opposition, sagst du? Also Leute, die wirklich sagen, das ist uns zu groß, das wollen wir nicht haben.
Ja, ganz so hart würde ich es vielleicht nicht sehen, aber ich weiß, dass wenn man so, sagen wir so im Freundeskreis oder so, also kommen wir natürlich auch kommerziell rüber, weil wir auch kommerziell sind, ist ja ganz klar. Also wir sind ja kein Verein oder sowas. Und wir
ziehen viele Menschen an und es ist so eine, für einige ist es eine Hassliebe. Wenn denn irgendwie die Leute wieder unser selbstgemachtes Holzofenbrot aus Sauerteig irgendwie essen und sagen, ja, die Produkte sind schon geil, aber die Leute nerven mich halt, weil zu viele sind, oder? Also so, es ist so, und wenn man aber Kinder hat, dann findet man, glaube ich, Karls ziemlich gut, weil hier kann man laut sein, wenn man hier zum Brunch geht, da würde nie irgendwie einer meckern, wenn da was runterfällt, hier ist immer Action, hier kann man sich laut unterhalten, hier braucht man keine Rücksicht nehmen. Es ist so ein, es gibt aber auch Leute, die sind richtig genervt davon, das glaube ich schon, ja.
Aber euch wurden jetzt noch keine harten Stöcke in die Speichen gesteckt, also jetzt irgendwie, dass irgendwelche, weiß ich nicht, Anschläge oder politische Sachen euch irgendwie hart entschieden wurden? Nix.
Nee, ja, wir sind so ein bisschen, also ich bin, sag mal, politisch, wir sind nicht so richtig politisch, aber ich setze mich so für die Rechte von Ausländern ein. Wir haben ein großes Herz für Ausländer. Wir haben vorne an unseren Eingängen, da stehen Schilder dran, Ausländerfeinde müssen leider draußen bleiben und mit einer Unterschrift von mir und so. Und da haben wir hatten hier auch mal 300 Asylanten aufgenommen, Flüchtlinge, als die auf dem Höhepunkt dieser Flüchtlingskrise. Da gab es natürlich dann schon aus den entsprechenden Ecken auch Anfeindungen, die dann nicht mehr so richtig lustig waren.
Okay, also wurde
das kommt auch das immer kommt noch vor. Mal wieder vor.
Okay, ja. Okay. Sag mal, wenn ich das so höre, jetzt Umsatz, ich bin echt überrascht, ich hatte ja am Anfang gerade 50 Millionen, das war glaube ich 2018er Zahlen, die ich mir mal angeguckt habe.
Ja, ich glaube, ihr hattet da mal oder irgendwo da kursieren so verschiedene Zahlen, weil das Unternehmen hat so 2-3 Gesellschaftsformen, weil wir so die Gastronomie und den Handel und so getrennt haben und die Landwirtschaft.
Okay, und, aber also sag mal, nimm mal die 150, hast du ja gesagt, das ist ja dann auch jetzt... Wert, was ist sowas wert? Wahrscheinlich profitable Firma, wachsend in dem Bereich, jetzt nach Corona. Ich behaupte jetzt mal, eine halbe Milliarde wird dir dafür schon jemand bezahlen, wenn du es denn verkaufen wollen würdest. Und das gibt ja so viel Geld und so viele Leute wollen sich an tollen Sachen beteiligen. Klopfen da nicht mal Firmen um die Ecke und sagen irgendwie, Mensch, Monster Business, ich zahle dir mal irgendwie derartiges Geld dafür und dann kommst du vielleicht doch
ins Nachdenken? Ja, wir hatten hin und wieder haben wir mal so, also Firmen richtig, also die jetzt so konkreten Geschäft betreiben, das hatten wir noch nicht. Was wir hin und wieder mal haben, so vielleicht so dreimal im Jahr in den letzten 2-3 Jahren, dass Investoren, also so institutionelle Investoren
Private Equity
uns ansprechen. Sowas. Ja, Private Equity.
Und aber für dich kein Thema?
Nee. Und das auf keinen Fall. Also weil das ist wirklich so, wir machen das ja hier auch wirklich zum Spaß sozusagen. Also so, das ist so.
Das ist so geil, einfach sagen zu können, ja. Ich habe einen 5000-Mann-Betrieb, aber ich mache das zum Spaß. Träume ich auch von.
Nein, aber weil wir, ich meine, guck mal, ich bin hier, ich bin hier von morgens bis abends in diesem Laden und lebe hier sozusagen meinen Traum und wenn ich das jetzt zum Beispiel verkaufen würde, dann hätte ich ein Riesenproblem, dass ich mir dann überlegen müsste, was ich dann mache. Also irgendwas anderes so, wo ich das in dieser schönen Konstellation wiederfinde. Das wird ziemlich schwierig werden, glaube ich. Und wenn ich jetzt Private Equity, also womöglich nur mit einer Beteiligung, dann hätte ich ja das Problem, dass ich denen dann irgendwie die fragen müsste, wenn ich was mache. Und das kann ich mir im Moment gar nicht vorstellen.
Okay. Was ist denn noch geplant? Also du hast gerade so ein paar Sachen sind abgesägt worden jetzt wegen Corona. Das Hotel hat sich verzögert. Aber was ist denn noch so in deinem Kopf drin? Auf was darf man sich ja noch freuen als Erdbeer-Fan?
Ja, wir sind auf jeden Fall, also wir hatten, waren gerade auf so einer ziemlichen Expansionsspur irgendwie, dass wir also mit mehreren, also neue Standorte für weitere Erlebnisdörfer. Da haben wir jetzt an 4 Standorten gearbeitet und das nehmen wir jetzt auch wieder auf, also an der Nordsee, im Ruhrgebiet, in Wolfsburg und in Dresden.
Wow, okay.
Und da sind wir jetzt auch gerade wieder, haben wir da ein bisschen Tuchfüllung aufgenommen, hatte heute gerade wieder dazu so eine kleine Videokonferenz.
Was kostet so ein Erlebnisdorf zu eröffnen, wenn man jetzt im Ruhrgebiet so ein Erlebnisdorf hochzieht? Wie viel? 20 Millionen? Was muss man investieren?
15.
15, okay. Okay.
Ja, also so, das kann man natürlich immer weiter ausbauen und in Berlin der Standort, der so groß ist, da kann man im Grunde so viel Geld ausgeben, wie man will. Also am Ende ist man da nie.
Und das machst du aus dem Cashflow und von Banken? Also und von Kapital?
Genau, wir versuchen so schon unser Tempo nicht zu stark zu beschleunigen, also dass wir viel aus dem Cashflow versuchen zu machen, also das Tempo auch daran anpassen, weil es ja nicht nur die Investition und das Bauen, sondern es ist ja auch die Struktur, das Betreiben, unsere ganze Administration, unser Marketing, unsere Personalabteilung, Lohn, Buchhaltung und so weiter. Meine Frau und meine Schwester sind ja hier auch ganz stark mit involviert im Unternehmen und wir müssen das ja auch, also wie gesagt, ich hatte ja eben gesagt, so Spaß ist auch unser Antrieb. Aber das soll auch so bleiben. Also das könnte man dabei sich auch schnell versauen, wenn man das, glaube ich, jetzt zu doll beschleunigt, das Tempo.
Okay. Also das heißt, neue Erlebnisdörfer, das ist ja schon also in sich riesig. Also in 4 Stück mal 15, reden wir über 60 Millionen Investitionsvolumen. Das Hotel, hast du gerade gesagt, da nimmst du dann auch logischerweise auch Kredite auf, ne, und das irgendwie wahrscheinlich Fremdkapital mit reinzumischen. So stelle ich mir das vor. Ist das wahrscheinlich so, oder?
Ja, wir haben jetzt die letzten 3 Jahre haben wir das gar nicht gemacht. Also da haben wir immer so quasi geguckt, wie viel Geld haben wir übrig. Und wir investieren also alles, was wir verdienen, in das Unternehmen.
Wow.
Und wir nehmen hier sozusagen nichts raus und leben auch kein schillerndes, weiß ich nicht, was für ein Leben. Ich habe kein Haus auf Mallorca oder auf Ibiza oder so, sondern es ist so, wird hier wirklich alles reingesteckt und dadurch wachsen wir schon relativ schnell auch ohne Fremdkapital. Und allerdings steht das schon an, wenn wir jetzt, sagen wir mal, 2 Standorte gleichzeitig da spruchreif werden von den 4, wir müssen ja erstmal so einen Bebauungsplan machen, dann wird das auf jeden Fall wieder so sein, dass wir dann auch mal wieder ein bisschen Fremdkapital uns dann dazu holen.
Also im Sinne von Kredite oder sowas, ne?
Ja. Von der Bank, ganz genau, ganz klassisch, ja. Wir hatten auch mal überlegt, hat das auch mal geprüft, so, es gibt ja auch irgendwie so die Möglichkeit, also Kunden zu beteiligen.
Crowdfunding oder sowas?
Crowdfunding-Ideen oder dieses, es gibt ja diese so Genussscheine, also das ist aber alles.
Tokens, ICO.
ICO, ja. Aber dann, es ist irgendwo, ich glaube, es ist nicht so ganz unser Naturell. Ich stalk Elon Musk viel und weil ich den irgendwie mega finde, habe da auch viel über den gelesen und beobachte das natürlich, was SpaceX und was Tesla und sowas alles so machen und guckt, was er auf Twitter schreibt. Und dann spüre ich da immer so raus, wie frei und unbeschwert er so bei SpaceX arbeitet und wie doch immer wieder so getrieben und verkrampft denn das bei Tesla manchmal so rüberkommt, weil man dann immer so Rechenschaft abgeben muss über alles, was man so macht.
Okay.
Und insofern glaube ich, das wäre auch gar nicht unser Ding jetzt hier, also Anlegern zu gefallen.
Und gibt es noch andere Projekte jetzt abseits von den Dörfern, also ganz neue Ideen?
Nein, eigentlich, also dieses Erlebnisdorf, / Feriendorf in Elzahl bei Berlin, das ist schon so ein Hauptprojekt, was uns auch wirklich über einige Jahre beschäftigen wird, weil das ja so riesig ist und das muss natürlich auch sitzen, also das muss gut werden und funktionieren. Und da stecken im Moment viel, viel Denksport rein, dass wir da eben keine Fehler machen und die Schritte in der richtigen Geschwindigkeit gehen und vor allem auch immer spüren wollen, ob unsere Fans da auch mitgehen. Also so, was wir denn neu machen, ob wir immer noch auf dem richtigen Weg sind. Also wir arbeiten auch ein Stück weit auch auf Sicht. Also dass wir nicht zu weit nach vorne planen und dann womöglich nicht mehr veränderbar sind, sondern immer, wir gucken dann immer wieder ein Stück zurück, hat das geklappt, was wir gerade gemacht haben.
Kennst du eigentlich Finn Kliman?
Ja, klar. Ich bin ein Riesenfan von Finn Kliman. Der kennt mich nicht, aber ich kenne ihn, weil ich habe einen 13-jährigen Sohn und wir gucken dauernd Finn Kliman-Videos.
Also ich weiß, dass Finn Kliman regelmäßig OMR-Podcast hört, ist also netterweise oder freue mich, dass er Fan des Podcasts ist. Und ich spreche ab und zu mit ihm und der hat ja selber so ein Erlebnis Hof und Land. Warst du mal da?
Nee, wir wollten letztes Jahr Weihnachten hinfahren zum Adventskaffee trinken so irgendwie. Also mein Sohn und ich, und dann haben wir das aber leider aus irgendeinem doofen Grund verworfen und haben aber neulich einen wunderschönen Abend gehabt, weil wir hatten uns online angemeldet. Das fand ich ja zum Beispiel alleine wieder so eine geile Finn-Kliman-Idee mit diesem Kino. Also wir hatten uns dann hier beim Kapitol in Rostock, das ist normalerweise das Kino, wo wir dann so reingehen. Und das war ja wegen Corona zu. Dann haben wir halt den Kinofilm gesehen zu Hause auf dem iPad und hatten dann aber vorher uns ein Ticket gekauft und haben diesen super tollen Film gesehen. Und das war, hast du ihn gesehen?
Ich habe den Film gesehen, auf jeden Fall, ja klar.
Ich fand den auch total toll.
Aber ich meine, er baute dieses Land. Aber eigentlich müsstet ihr euch da mal unterhalten, weil ich weiß genau, dass er da sich auch viele Gedanken macht, wie er sein Klima ins Land, und das erinnert mich so ein bisschen, das ist natürlich jetzt noch viele, gerade auch kommerzielle, und er will ja auch nicht so kommerziell sein, aber so viele Schritte hinter dem, was ihr da baut und auch Erfahrung, ist ja auch natürlich logischerweise viel jünger, aber ich glaube, so vom Spirit her hat er da was Ähnliches vor und
ich fühle mich auch von ihm total angesprochen sozusagen, also ich spüre da auch so eine Verbindung irgendwie, ohne dass wir uns kennen, aber Ja, super Typ.
Also, okay, ich werde ihm von dir erzählen, er wird das hoffentlich hier schnell hören. Ich habe das Gefühl, du musst da bei diesem Klimasland mal irgendwie mitmischen.
Auf jeden Fall. Also wir freuen uns auch über so viele Sachen, weil meine Kinder, die bestellen da auch, aber der hat ja diesen Shop auch für.
Aber wärst du für sowas offen? Also auch so sagen, Mensch, ja, wenn der da was bauen will, da investiere ich ein bisschen mit, ja, und helfe so ein bisschen und beraten.
Auf jeden Fall.
Okay. Ja, siehst du. Pass mal auf, warte ab. Der OMR-Podcast macht es hoffentlich möglich, würde mich freuen. Mal gucken, was Finn sagt. Cool. Okay, Mensch, Robert, was eine Geschichte. Glückwunsch, geiler Spirit, geile Firma. Ich hoffe, ihr kommt da weiter gut durch, trotz aller Widrigkeiten dieses Jahr. Und also demnächst wäre irgendwie in Norddeutschland im weitesten Sinne. Oder demnächst auch dann vielleicht woanders Erdbeeren kauft, denkt an diesen Podcast, denkt an diesen Mann.
Oh, vielen, vielen Dank, Philipp. Hat mich auch wirklich gefreut und ich freue mich auch nächstes Jahr wieder aufs richtige Festival, Online-Marketing, Rockstar-Festival.
Ja.
Und das wird ja im nächsten Jahr bestimmt auch wieder richtig stattfinden.
Ja, ich bin stolz. Also ich meine, mein bester Moment war, bevor wir hier den Podcast angefangen haben, dass du mir erzählt hast, du hörst den regelmäßig. Insofern, kann man ja mal sagen, also wenn Finn zuhört, du hörst zu, dann macht es mir demnächst noch mehr Spaß hier. Ja,
krass. Okay.
Alles klar.
Super.
Okay, Robert.
Alles Gute und bis dann.
Hau rein. Ciao, ciao.
Ciao.
Der nun folgende Hinweis liegt mir persönlich mehr am Herzen als so manch anderer Hinweis hier. Ganz einfach, weil es um die Europawahl geht am 9. Juni. Erstmalig dürfen auch 16- und 17-jährige Menschen da mitwählen und die Zukunft Europas mitgestalten. Und ich glaube, es ist einfach wahnsinnig wichtig, gerade in dieser krisengeplagten, globalisierten Zeit, dass man ein Gegengewicht hat zu den verschiedenen anderen Mächten auf der Welt. Und zwar am Ende wirtschaftlich, politisch, vielleicht sogar militärisch. Es geht darum, Europa mitzugestalten. Dazu kommt, dass Europa uns einfach wahnsinnig viele Annehmlichkeiten verschafft hat in den letzten Jahren. Sei es nur das problemlose Reisen, den Euro oder das Datenroaming ohne Gebühren. Europa ist trotz aller Kritik einfach der richtige Weg. Und das sieht auch die Hamburger Senatskanzlei so, die diesen Hinweis hier unterstützt, die aber auch verschiedene andere Aktionen unterstützt, die dafür gesorgt haben, dass verschiedene Hamburger Berufsschüler Wahlwerbespots drehen. Diese Menschen werden übrigens auch im Festival präsent sein und dort so EU-Hoodies tragen. Soll ich hier explizit erwähnen, aber es gibt den ganzen Mai über in Hamburg auch die sogenannten Europawochen, einfach um Menschen zu animieren, im Juni wählen zu gehen, am 9. Juni konkret. Ich werde es hier bei uns in der Firma auch versuchen hinzubekommen, alle dazu zu animieren. Es macht einfach total viel Sinn. Mehr Informationen, wenn überhaupt nötig, findet ihr unter hamburg.de/Europawochen oder in den Shownotes dieses Podcasts. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.